Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 213 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 14. Februar 2025, Valentinstag, und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es um die Rente einer bekannten deutschen Schauspielerin und um ein neues Pfefferminzia-Event.
Zum Gespräch geladen haben wir dieses Mal die Maklerin Conny Frankenberg, und da geht es um das Thema Element Insurance.
Und in den News der Woche will Wirtschaftsprofessor Michael Hüter Kosten sparen. Privatversicherte sorgen für 12,3 Milliarden Euro Umsatz. Die Deutschen fürchten sich vor einer geteilten Gesellschaft. Und das Institut der deutschen Wirtschaft fordert, die Debatte um ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen endlich mal zu beenden.
In eigener Sache. Berlin, die Stadt der Innovation, Kultur und Wirtschaft, bildet den Rahmen für die Hop-on-Hop-off-Tour von Pfefferminzia. Vom 5. bis 7. März 2025 erwartet Versicherungsprofis ein abwechslungsreiches Programm mit 6 Stationen, die Einblicke in aktuelle Trends, technologische Innovationen und strategische Lösungen für den Versicherungsvertrieb gewähren. Ein paar Beispiele gefällig? Bitteschön! Gemeinsam erarbeiten die Teilnehmer ein modernes Marketing mit Digidor. Bei Google geht es darum, wie KI und innovative Tools wie EcoMotion praktisch eingesetzt werden können. Und der AFW, Bundesverband Finanzdienstleistung, berichtet über aktuelle politische und regulatorische Entwicklungen. Neben den fachlichen Highlights bietet die Tour eine hervorragende Gelegenheit, sich mit anderen Versicherungsprofis zu vernetzen und langfristige Kontakte zu knüpfen. Das Event richtet sich an Makler, Vermittler und Mitarbeiter von Versicherungsgesellschaften. Wir haben Ihr Interesse geweckt. Dann melden Sie sich jetzt zur Hop-on-Hop-off-Tour von Pfefferminzia vom 5. bis 7. März an unter pfefferminzia-experience.de/hop-on-hop-off.
Aus der Redaktion.
So, Scholle, dieses Mal im Schmalltalk widmen wir uns einem Aufregerthema.
Aufregerthema.
Ja. Eine Meldung, die tatsächlich mal für einige Kommentare bei uns gesorgt hat.
Stimmt. Die ging aber meistens gegen uns.
Ja. Das war schön. Aber das ignorieren wir jetzt mal.
Das ignorieren wir hartnäckig.
Das Thema ist Rentenversicherung. Ja, wir befassen uns im Moment tatsächlich viel mit dem Sozialversicherungssystem, aber es ist halt nun mal auch ein wichtiges Thema.
Ist ja auch nicht ganz billig.
Eben. Mhm. So, und da hat nämlich die Schauspielerin Katharina Jakob, bekannte deutsche Schauspielerin, die hat sich in einem Interview, nicht mit uns, aber mit jemand anderen, aufgeregt über ihre gesetzliche Rente, die sie als viel zu gering erachtet, obwohl sie 800.000 Euro in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben will. Und dafür bekommt sie, sagt sie, 1.435 Euro gesetzliche Rente. So, das ist das, was wir zunächst berichtet haben.
Das ist die Ausgangslage, genau.
Und dafür gab es erstmal einen auf die Nuss.
Dafür gab es einen auf die Nuss. Ja, da fassen wir uns natürlich auch an die eigene Nase, muss ich sagen. Denn das haben wir auch in dem Augenblick nicht erkannt, aber die Kollegen haben dann gesehen. Denn die Zahlen konnten nicht stimmen. Also da hat die Frau Jakob einfach 2 Zahlen in den Ring geworfen, 800.000 und dafür 1.400 Euro Rente. Da hat sich dann sogar die deutsche Rentenversicherung selbst dann auch gemeldet. Also ich hatte dann bei denen aber auch mal angefragt und haben die mir auch die genauen Zahlen gezeigt und geschickt. Und dann haben die das gerade gerückt. Also die haben dann eben ausgerechnet, hätte Frau Jakob wirklich richtig fett verdient und immer bis zur Beitragsbemessungsgrenze gezahlt, dann wäre sie auf 510.000 Euro Beitrag gekommen, was auch kein Pappenstiel ist. Aber dann hätte sie auch das Recht auf 3.400 Euro Rente. Also das hat leider
nicht zusammengepasst, ja.
Nicht so richtig zusammengepasst. Jetzt muss man mal sagen, sie hatte da den Rentenbescheid auch nicht liegen. Jetzt muss man mal Frau Jakob auch ein kleines bisschen schützen. Die hat da ein paar Zahlen reingeworfen, hatte den Rentenbescheid nicht da. Und dann wissen wir wieder beide, Schmidt, die Empörungsrepublik Deutschland, da geht's dann natürlich richtig. Oh, wie kann sie nur? Und sie ist eine Lügnerin und blablabla. Und dann wird das auf die ganz heiße Flamme gestellt, der Topf. Und dann kocht er sie richtig groß. Also,
ja. Nee. Menschen machen Fehler.
Man hat die Zahlen nicht komplett. Ich wüsste nicht, wie viel ich eingezahlt habe in meinem Leben.
Nee, das wüsste ich tatsächlich auch nicht. Das ist ja schon mal was, das sie ausgerechnet hat, richtig. Viel.
Ja.
Allerdings ja dann, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht hat sie da noch was durcheinander gebracht, was sie in andere Formen eingezahlt hat. Weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber.
Richtig. Aber mal ein bisschen den Ball flach halten. Und wir haben natürlich dann auch ein bisschen was eingesteckt auf Facebook zum Beispiel. Denn wir hatten auch erst die Zahlen berichtet.
Ja.
Dann hatten wir das in dem Beitrag auch schon so ein bisschen dann gerade gerückt, weil das ja dann auch wirklich bekannt wurde. Und dann haben wir am nächsten Tag dann auch nochmal nachgewaschen, scharf nachgewaschen, nämlich mit dem Kommentar der Rentenversicherung. Also wir haben das nacheinander abgearbeitet, aber die Ursprungsmeldung war halt noch bei Facebook und dafür dann, boah, das ist ja inzwischen alles schon längst widerlegt. Ja, es ist auch schon längst bei Facebook bei uns.
Ja.
Nur eben hier nicht.
Aber naja. Also es ist alles in Ordnung und wir haben da auch einen Fehler gemacht und wir sind halt auch noch nicht im Rentenalter. Lass wir wissen. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie viel ich eingezahlt habe, aber müsste ich auch mal auf meinen jährlichen Rentenbescheid, also jährliche Standmitteilung da schauen.
Vielleicht sind wir auch zu alt für den Scheiß, Schmidt. Aber man weiß es
wahrscheinlich
nicht.
Noch zu jung für den Scheiß.
Ja. Was aber viel wichtiger ist tatsächlich abseits der Empörung, ist, Schmidt, dass die Frau Jakob einfach mal ihre Prominenz auch so ein bisschen benutzt hat. Also das ist ja mal der Fluch, wenn man so ein bisschen bekannt ist. Die Leute hören einem zu, wenn man was sagt. Das ist gut, das ist schlecht. Aber sie hat das Thema einfach mal auf den Tisch wieder geholt.
Genau.
Ja,
weil anders als unsere Politiker, die sich gerade im Wahlkampf befinden und das Thema vielleicht auch mal auf der Agenda haben sollten, geht es da, wie ja zum Beispiel in dem Kanzlerduell vor kurzem zwischen Merz und Scholz, da ging es nur ganz, 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 glaube ich, kurz, ich glaube vielleicht mal eine Minute oder so, um das Thema Rente und das war's.
Ich habe mir das Transkript angeguckt, das Wort Rente tauchte nur ein einziges Mal auf.
Ja.
Und zwar nur bei der Schuldenbremse. Im Rahmen der Schuldenbremse. Und das ist dann natürlich erschütternd.
Das ist ein bisschen unterrepräsentiert dafür, dass das eben auch gerade die Sozialversicherungssysteme, das haben wir ja auch letzte Woche im Podcast mit Herrn Raffelhüschen gehört, dass das ja nun auch so einen großen Anteil des Bundeshaushaltes einnimmt inzwischen, sollte man dem Thema eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen und eben auch nicht Wahlversprechungen machen, wie es bleibt alles toll und super und ihr bekommt so viel Rente wie bisher und
ganz viel blaues
arbeiten und aber es nicht gegengerechnet wird. Darüber hat sich heute auch das IFO-Institut aufgeregt.
Oh.
Die haben sich die Wahlprogramme angeschaut und gesagt, ja, da ist viel Versprechung drin, aber gegengerechnet ist das alles nicht. Und das finde ich
nicht
Text seriös.
Die haben bei mir abgeschrieben.
Und da kann man ja durchaus einen Haken hintermachen.
Richtig.
Also auf jeden Fall gut, dass das Thema mal auf die Agenda kommt, weil viele Menschen ja eben auch im Alter nicht so eine hohe Rente haben werden wie jetzt, also was heißt hohe Rente? Sie, Frau Jakob, liegt ein bisschen unter der Durchschnittsrente, der gesamtdeutschen Durchschnittsrente, die liegt so bei 1604 Euro, aber viele Menschen werden deutlich darunter haben, gerade auch wichtige Berufsgruppen wie Pflegerinnen, Friseure und so weiter.
Ja, deswegen muss ich auch mal lachen, Schmidt. Wenn unser Arbeitsminister Hubertus Unheil, Achtung, Zitat Raffelhüschen, dann immer von einer auskömmlichen Rente spricht. Ey, wir haben ein Rentenniveau von irgendwie knapp über 48%. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Heil weiß, wie viel eine Krankenschwester wirklich an Rente bekommt, an gesetzlicher. Also da muss ich dann immer schon wahlweise lachen oder mich übergeben, wenn ich das höre von auskömmlicher gesetzlicher Rente. Also Leute, vorsorgen, wichtig.
Und vor allem neben der gesetzlichen.
Genau.
Also die gesetzliche wird nie eine auskömmliche Rente garantieren. Nee. Für die
lieber Heil, wenn Sie das hören.
Und das soll man eben auch dann direkt sagen. Ne? Das ist wie dieses typische Problem von die Rente ist sicher von Norbert Blüm. Die Leute verlassen sich drauf und dann kommt das böse Erwachen. Und wenn Herr Heil jetzt sagt, es soll eine auskömmliche Rente geben. Nein, auch mit 48% wird es das nicht sein. Und sowas wie 70%, was andere Parteien fordern, können wir uns nicht leisten. Also, sagt es den Leuten, wie es ist.
Wir sagen jetzt nicht, wer es fordert. ja, die Traumtänzer.
Sagt es den Leuten, wie es ist. Ja. Es wird nicht reichen. Sorgt bitte privat vor oder über euren Arbeitgeber oder sonst wie. Und lasst die Leute nicht so in ihr Verderben rennen. Also,
Das ist alles Schaumschlägerei. Das ist wirklich das Blaue vom Himmel, was da versprochen wird. Also, nee, lasst es mal lieber.
Genau.
Und vielleicht hat Frau Jakob da tatsächlich auch wirklich was erreicht und geleistet, dass das Thema vielleicht doch nochmal auf den Tisch kommt. Ne? Also wir haben ja noch so ein
Vierer-Kanzler. Es kommen ja noch ein paar Diskussionen, genau.
Ja, wir haben ja noch so ein paar Dinge. Vielleicht kommt das ja dann wirklich mal auf den Tisch. Und genau. Dann mal gucken, wer die Wahrheit ausspricht. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Vielleicht auch, es gibt ja auch ein paar Formate, wo Bürger die Politiker befragen. Vielleicht kommt das dann mal auf den Tisch. Gestern übrigens, ich habe mal wieder ferngesehen, nur ganz kurz am Rande. Ich habe gestern Sat.1 gesehen und da war ein Format Kanzle Kanzler. Und da waren Herr Merz und Herr Scholz eingeladen bei Schulklassen. Ach, es war so geil, muss ich sagen.
Ich habe das vor drei Jahren geguckt, das war gut.
Ja. Das war so toll, die Kinder haben sich wirklich gut vorbereitet, die haben dann, also die auch echt gegrillt zum Teil. Und
kamen Plattitüden?
Ich finde, die haben es beide gut gemacht. Mhm. Ich finde, Olaf Scholz hat ein bisschen mehr auch, man hat merklich gesehen, dass er versucht hat, eben eine Sprache auch zu sprechen, die Kinder verstehen, also nicht zu viele Fremdwörter und sowas mit reinzubringen. Ja, die haben es beide gut gemacht und man hat auch bei beiden irgendwie dann nochmal eine menschlichere Seite gesehen, weil die zum Teil dann eben auch irgendwelche Spiele spielen mussten.
Hatte auch Herr Merz eine menschliche Seite?
Auch Herr Merz hatte eine menschliche Seite. Doch.
Nicht schlecht.
Die kamen beide sympathisch rüber. Also die Kinder waren großartig. Also wer das in der Mediathek nochmal schauen will, ist es wirklich toll gewesen. Das hat echt Spaß gemacht und man hat auch echt schmunzeln können zwischendrin. Und war also ein super Format. Toll.
Cool.
Und wenn wir schon bei super Formaten sind.
Oh, hast du noch ein super Format für uns?
Ja, wir machen noch ein bisschen Eigenwerbung an dieser Stelle, weil wir bei Pfefferminz ja dieses Jahr ein bisschen mehr in Veranstaltungen machen wollten. Eine haben Sie ja schon gehört, das war der in eigener Sache Teil am Anfang vor diesem Schmolltalk. Aber wir haben noch mehr für Sie parat. Nämlich. Und ein anderes Format, das wir anbieten wollen, heißt Brick by Brick. So, Scholle, erzähl doch mal, worum geht's da?
Ne, wer da jetzt an Lego denkt, Logo, da liegt er dann richtig. Liegt er richtig. Brick by Brick ist ein, was ist das? Eine Workshop-Serie, die in vier Städten stattfinden soll. Wir haben Hamburg, wir haben Chemnitz, wir haben Köln und wir haben Ismaningen, ja. Genau. Und da geht es darum, wie man sich als Unternehmer dann richtig behauptet, wie man das vernünftig alles gewuppt kriegt. Plötzlich hast du eine GmbH unterm Hintern. Worauf muss man achten? Wie macht man das? Und da haben wir dann ganz tolle Branchenexpertin da, die das den Teilnehmern dann richtig verklickern können. Also sehr nutzwertig alles und hoffentlich hilfreich dann auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmen.
Genau, und das Lego kommt tatsächlich auch zum Einsatz. Wir haben das mal selber bei einem Strategie-Workshop gemacht von Pfefferminzia. Das war echt witzig, hat Spaß gemacht und man kommt tatsächlich so ein bisschen mal spielerisch dazu zu überlegen, was einem denn so im Unternehmen wichtig ist und wo es hin soll. Das macht also echt Spaß und es geht natürlich auch darum, dass man dann ein Netzwerk aufbaut mit den Leuten, mit denen man das zusammen macht, diesen interaktiven Workshop. Und dann eben auch gegenseitig das Wissen anzapfen kann, wenn es mal eben um unternehmerische Fragen geht. Genau, und zu den Experten gehören etwa Milan Jarosch, den Sie in diesem Podcast auch schon oft gehört haben, von DMB Rechtsschutz.
Ja, sehr geschätzt.
Und der ist natürlich, was das Risikomanagement angeht, ein Spezi und wird da entsprechend seine Erfahrung teilen. Und auch Marvin Pfandschillig etwa von der Kata, der ist natürlich Vertriebsexperte und gibt so ein bisschen Einblick in Positionierung und Erweiterung der Community, Makler-Community. Und dann gibt es noch zwei Experten von InsureVision. Da wird das Thema Digitales so ein bisschen aufgemacht, also digitale Transformation und wie man eben die Online-Präsenz als Makler optimiert. Und dann natürlich noch der Lego-Fachmann, René Glau, der natürlich sich die Sachen ausgedacht hat, das Spiel, und dann eben mit spielerisch rangeht an die Strategieentwicklung und so weiter. Und von Pfefferminze sind natürlich auch welche dabei, nämlich Matthias Hess und noch jemand aus der Redaktion. Genau.
Jetzt nur noch eine Antenne zu Lego haben. Magst du Lego?
Ich mag Lego, ja. Ich habe meine Schwester und ich haben mit meinem Vater zusammen früher immer Sachen aus Star Wars nachgebaut. Noch bevor es die tollen, teuren Boxsets gab, haben wir uns das eher selber so zusammengebaut.
Geil.
Doch. Also das haben wir immer gern gemacht. Ja.
Ich habe keine Antenne zu Lego.
Nicht?
Nee.
Schade. Vielleicht solltest du auch mal bei dem Workshop mitmachen, vielleicht danach.
Ist ganz einfach eigentlich. Vor der Wende konnte ich es nicht kaufen und nach der Wende war ich zu alt dafür. Und da war ich dann irgendwie so durchgerutscht und da konnte ich überhaupt kein inniges Verhältnis zu Lego aufbauen. Das tut mir
ach, man ist nie heute. Zu alt für Lego. Ich glaube, das wird der Workshop auch nochmal belegen. Auf jeden Fall, wenn Sie sich dafür interessieren und anmelden wollen, dann können Sie das tun unter pfefferminzia-experience.de/brick-by-brick, alles schön gekoppelt mit Bindestrich. Aber wir verlinken Ihnen natürlich das auch alles nochmal in den Shownotes. Ja.
Weiter im Text.
Genau. Und dann geht's weiter im Text.
Im Gespräch.
Cornelia Conny Frankenberg arbeitet als selbstständige Maklerin unter dem Firmennamen Ilmfinanz im thüringischen Ilmenau. Und sie hatte Bestände beim vorläufig insolventen White-Label-Versicherer Element Insurance. Hatte, wohlgemerkt. Denn sie hat die Bestände zeitig erkannt und die Sache bereinigt. Und wie sie das gemacht und geschafft hat, das erklärt sie uns jetzt hier im Gespräch. Hallo Conny, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Hallo Scholle, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Conny, du hast ja was gepostet und zwar, dass du tatsächlich mit dem White-Label-Versicherer Element Insurance zu tun hast. Um unsere Hörer kurz abzuholen, der White-Label-Versicherer Element Insurance aus Berlin befindet sich zurzeit in der vorläufigen Insolvenz. Die hatte die BaFin eingereicht und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht man mit Verträgen? Und wie geht man da weiter vor? Und da hast du jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich wüsste gerne erstmal von dir, woran hast du denn erkannt, dass du Element Insurance im Bestand hast?
Ich habe es erkannt, weil in den Newsmeldungen drin stand, dass es bestimmte Assekurateure betrifft, die mit Elements zusammenarbeiten. Mhm. Und da war einer, bei dem ich auch einige Verträge habe. Und da habe ich daraufhin einfach mal nachgeschaut, ob da Elements als Risikoträger besteht. Und das war leider so.
Ja, jetzt eine ganz dämliche Frage mal von mir. Wo steht denn das bei dir als Maklerin dann? Wo findest du sowas?
Bei dem Assekurateur steht es in der Beitragsrechnung drin. Mhm. Das heißt, die Beitragsrechnung, da steht dann unten links der Versicherer. Meistens irgendwie Vorstandsunterschrift oder sowas noch mit dabei. Mhm. Und da steht dann drin Element Insurance.
Okay. Was waren das für Policen?
Das waren hauptsächlich Wohngebäudeversicherungen.
Mhm. Was war denn an denen so toll?
Ich habe die damals eingedeckt bei der Direktassekuranz, auch gar nicht selber, sondern über einen bekannten Makler, weil die ein gutes Konzept für das Thema Leerstand hatten. Das sind alles Gebäude, wo der Besitzer mal gewechselt hatte, wo es einen Todesfall in der Familie gab, wo das Gebäude längere Zeit leer stand. Dann haben die auch eine Allgefahrendeckung mit angeboten und das Ganze auch zu einem, ich sag mal, verhältnismäßig günstigen Taler. Mhm. Und da war das natürlich attraktiv in der Absicherung.
Ja. Und dann hast du das erkannt und was hast du dann gemacht?
Also ich musste erst mal rausfinden, welche von meinen Kunden es überhaupt betrifft, weil ich von vielen gar nicht die neuesten Beitragsrechnungen in Kopie hatte, sondern da waren teilweise die letzten Dokumente 5, 6, 7 Jahre alt und da standen noch andere Risikoträger drin. Das heißt, ich habe erstmal versucht rauszufinden, ist da überhaupt die Element dahinter? Habe dann auch mit dem Makler gesprochen, über die ich die eingereicht hatte. Er hat dann gesagt, nee, es steckt jetzt überall Element dahinter. Und dann habe ich im Prinzip all die Kunden, die das betrifft, in meiner Datenbank selektiert und angeschrieben, habe sie informiert über das Thema und habe sie gebeten, schnellstmöglich mit mir in Kontakt zu treten. Mhm. Und das haben die dann auch alle gemacht.
Gab's Vorwürfe?
Nee, gar nicht. Also die haben sich gefreut, dass ich so schnell reagiert habe. Die haben gesagt, ach Mensch, das ist ja doof. Und ich habe gesagt, wir müssen jetzt einfach schauen, wie wir hier eine Lösung finden. Ich meine, so eine Versichererinsolvenz, das kommt ja jetzt auch nicht besonders häufig vor. Wir wussten alle nicht, wie wir damit umgehen sollten. Wir haben gesagt, wir müssen so schnell wie möglich neuen Versicherungsschutz finden. Bei den meisten war die Hauptfälligkeit auch der erste. Und die haben auch gesagt, ja, die Direktassekuranz, die hat auch überhaupt noch nicht abgebucht. Also war überhaupt noch kein Beitragseinzug passiert. Ja. Und die haben dann gesagt, dann müssen wir jetzt einen neuen Versicherungsschutz finden. Und die waren auch alle total kooperativ. Das heißt, die haben dann den Risikofragebogen ausgefüllt. Ich habe neuen Versicherungsschutz besorgt. Und innerhalb von 10 Tagen hatte ich die alle umgedeckt.
Das ist schnell, oder?
Ja, tatsächlich. Wenn man die Wochenenden mit einrechnet, dann noch gab es ja auch einige, die immer noch Sonderrisiken hatten. Wo ich ja auch erst anfragen musste oder wo die Freigabe vom Versicherer erst kommen musste, dann brauchte man aussagekräftige Fotos und so weiter. Also ich bin schon ganz zufrieden, dass es doch so zügig ging.
Das glaube ich dir gerne. Jetzt kam aber die BaFin zum Beispiel erst letzte Woche Freitag überhaupt mit der tollen Idee um die Ecke, dass es ja ein Sonderkündigungsrecht gibt und dass man sich neuen Versicherungsschutz suchen sollte. Du bist ja relativ früh dran gewesen. Warum warst du so früh?
Ja, das Erste, was ich gemacht habe, war, meinen Rechtsanwalt, meinen Versicherungsanwalt des Vertrauens anzurufen und zu fragen, wie denn jetzt eigentlich die Rechtslage ist. Und der hat mir dann verkündet, dass, wenn die Insolvenz dann eröffnet wird, nach 4 Wochen sowieso die Verträge enden. Und ich habe auch mit dem Makler gesprochen, über den ich eingereicht habe. Und er sagte, naja, die Direktassiguranz versucht schon seit langem, einen neuen Risikoträger zu finden. Die sind aber nicht erfolgreich. Und da wusste ich, okay, hier wird es vermutlich kein Geld geben im Schadenfall. Und dann halt lieber Doppelversicherung und das Risiko auf sich nehmen, dass die Kunden mehr Beitrag bezahlen, aber dann eben versichert sind. Und ich meine, die meisten, die haben eine Beitragsanpassung gekriegt in astronomischer Höhe. Die Verträge konnte man irgendwie alle noch kündigen, zumal die Kopien der Beitragsanpassung bei mir auch erst im Januar eingetroffen sind, zum 1.1. Und da habe ich gesagt, wir müssen jetzt handeln. Und im schlimmsten Fall wird halt der neuere Vertrag wieder rückabgewickelt. Ich meine, wenn die Direktassiguranz was Neues findet, ja gut, dann wird der neuere Vertrag halt wieder storniert. Bin ich auch fein. Und dann wird halt zur nächsten Hauptfälligkeit gewechselt.
Glaubst du, dass das in die Richtung noch geht?
Ich denke nicht. Also dann hätten wir vermutlich schon was davon gehört. Ich sag mal, so eine positive Nachricht, wie wir haben einen neuen Risikoträger, die würde man natürlich relativ schnell verbreiten. Und da ich bisher nichts anderes gehört habe, gehe ich davon aus, dass jetzt einfach die Insolvenz folgt.
Hattest du offene Schadenfälle, die darunter gelitten haben?
Glücklicherweise nicht.
Toll, toll, toll.
Ja.
Sehr gut. Jetzt haben wir ja immer, wir halten ja unseren Bildungsauftrag hier auch immer ein bisschen hoch, ne? Und hast du irgendwas daraus gelernt? Also würdest du jetzt irgendwas anders machen oder ist es einfach, passiert sowas einfach?
Ich würde in Zukunft anders machen, dass ich wahrscheinlich bei vielen Risiken eher auf einen gestandenen Versicherer gehe. Also weniger mit Assekurateuren, wo hinten im Nachgang der Risikoträger sich vielleicht verändert. Assekurateure haben ja auch den Nachteil, dass sie oftmals im Schadenfall nur bis zu einer gewissen Summe selber entscheiden können. Und dann steckt doch wieder der Versicherer drin und dann sind es lange Bearbeitungszeiten und so weiter. Also es sind nicht nur diese Risiken, sondern auch andere Punkte, die mich dazu bringen, dann eben doch mit einem gestandenen Versicherer eher zusammenzuarbeiten.
Ja. Deckst du dann peu à peu auch um oder nee, also machst du da jetzt was?
Alles, was bei Direktassekuranz lag, ist jetzt umgedeckt. Und ansonsten schaue ich mir das für die Zukunft an. Ich sag mal auch, Assekurateure haben ja Beitragsanpassungen und dann kommen die Kunden von alleine auf mich zu und sagen, hey, können wir nicht mal gucken, ob wir den Gebäudevertrag wechseln? Und dann schaue ich auch, dass wir eben einen Versicherer finden, wo jetzt der Versicherer direkt auftritt und nicht über einen Assekurateur.
Und dann geht es in die Richtung, ne?
Genau.
Okay. Ist das Thema jetzt für dich komplett durch, Element Insurance, oder kann da noch irgendwas kommen?
Boah, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Kündigungsbestätigung noch fehlt. Also ich sehe da jetzt kein großes Potenzial, was mich noch viel Aufwand kostet. Alle Verträge sind neu eingedeckt, die Policen sind da, die Altverträge sind gekündigt. Sollte jetzt doch noch was kommen, muss ich halt nochmal tätig werden, aber da habe ich jetzt keine Angst davor.
Das nehme ich jetzt als Schlusswort. Oder haben wir was vergessen?
Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also ich meine, alle Kunden waren zugänglich und haben sich gefreut, dass sie einen neuen Versicherungsschutz haben. Manche haben ja auch schon vor dem 1.1. gewechselt, weil sie so hohe Beitragsanpassungen hatten. Also die waren dann froh, dass sie nicht mehr durch die Insolvenz betroffen waren. Von daher, alle Kunden sind glücklich und ich bin auch froh, dass wir es geregelt haben.
Das ist jetzt aber wirklich das Schlusswort. Ich danke dir, liebe Conny, für deine Erfahrungen, dass du das hier mit uns geteilt hast. Vielen Dank und alles Gute.
Sehr gerne. Danke, ebenso.
Die News der Woche. Deutsche Unternehmen leiden unter hohen Lohnzusatzkosten. Nicht neu. Zu den Treibern zählen unter anderem die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, forderte nun in einem Interview mit dem PKV-Verband daher unter anderem Einsparungen statt O-Ton, immer neue Leistungsversprechen von der Politik.
Und es geht weiter mit den O-Tönen, denn wörtlich sagte Hüter, hinter dieser Dynamik der Sozialbeiträge stehen zum einen eine Fehlsteuerung und Fehlanreize in den Bereichen der sozialen Sicherung, der Krankenversicherung, der Pflege und der Rente. Generell überzeugen ihn deren Anreize für die Ausgaben und die Logik der Einnahmen nicht wirklich.
Zum anderen führt die demografische Alterung laut Hüter dazu, dass es sukzessive und jetzt mit großen Schritten weniger Erwerbspersonen in Relation zu Rentnerinnen und Rentnern gibt, sagt er. Wie die Politik auf diese Entwicklung am besten reagieren sollte, dafür nennt der Wirtschaftsexperte zwei Vorschläge.
Einerseits plädiert er für weitere gesteuerte Zuwanderung, die er als richtig und wichtig einstuft. Zitat: Seit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor knapp 5 Jahren ist die gesteuerte Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt jünger, weiblicher, besser gebildet und mit höherer Sprachkompetenz. Er möchte außerdem die Arbeitszeiten verlängern. Hoho. Wenn bei uns Vollzeiterwerbstätige 249 Stunden im Jahr weniger arbeiten als in der Schweiz, sollte man hierzulande aus seiner Sicht darüber mal nachdenken.
Der zweite große Block ist aus seiner Sicht die Sozialversicherung. Der Kostenblock Krankheit und Gesundheit ist aus Hüters Sicht besonders auffällig. Wir haben mit die höchsten Gesundheitskosten auch im Verhältnis zur gesamtwirtschaftlichen Leistung, sagt er, sind aber nicht wirklich gesünder oder haben eine höhere Lebenserwartung.
Privatkrankenversicherte spielen für 70% der Ärztinnen und Ärzte eine wichtige Rolle für den Betrieb ihrer Praxis. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Ärzteumfrage des Wissenschaftlichen Instituts der privaten Krankenversicherung, kurz WIP, zusammen mit dem Institut für empirische Gesundheitsökonomie.
Was die Ärzte laut der Befragung besonders an Privatpatienten schätzen? 83% der Mediziner geben an, dass sie bei Privatpatienten die Therapien freier wählen können. Und 88% der Ärzte begrüßen auch, dass sie keine Sorgen vor Erstattungsforderungen der gesetzlichen Krankenversicherung haben müssen, wenn sie Privatpatienten abrechnen.
Insgesamt verdeutlicht die Befragung, zumindest aus Sicht des PKV-Verbands, dass Ärzte, wenn sie Privatversicherte behandeln, weniger Regulierung, eine angemessene Vergütung und mehr therapeutische Möglichkeiten als Vorzüge empfinden.
Obwohl nur 10% aller Vollversicherten in Deutschland Privatpatienten sind, sorgen sie laut Angaben des WIP für knapp 20% des Umsatzes in Arztpraxen. Im Schnitt bedeutet das pro Jahr fast 63.000 Euro extra für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Dieses Geld können Ärzte aus Sicht des PKV-Verbands zum Beispiel in zusätzliches Fachpersonal oder in Geräte investieren. Und davon würden dann alle Patienten profitieren, also auch die gesetzlich Versicherten.
Insgesamt gingen dem Gesundheitssystem ohne Privatpatienten jedes Jahr über 12,3 Milliarden Euro verloren, berechnet das WIP.
74% der Deutschen haben Angst, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Gleichzeitig steigen die wirtschaftlichen Sorgen. Das zeigt eine Sonderumfrage vor der Bundestagswahl im Rahmen einer repräsentativen R&V-Langzeitstudie.
3/4 der Deutschen sind in großer Sorge, dass die Spaltung der Gesellschaft zunimmt und zu Konflikten führt, berichtet Studienleiter Grischa Brauer-Rabinowitsch. Bei der regulären Studie im Sommer 2024 lag diese Furcht noch bei 48%, also deutlich tiefer. Einen derartigen Anstieg einer Angst um 26 Prozentpunkte beobachten wir in der Langzeitstudie äußerst selten. Das Ergebnis sollte hellhörig machen, sagt Brauer-Rabinowitsch.
Hängt diese Entwicklung mit dem Anschlag in Aschaffenburg zusammen, der unmittelbar vor der Befragung stattfand? Ja. Und zwar mit der Art und Weise, wie viele politische Akteure auf den Anschlag reagiert haben, analysiert Professorin Isabel Burucki. Die Politikwissenschaftlerin von der Philipps-Universität Marburg begleitet die R&V-Studie als Beraterin.
Die teilweise undifferenzierte Debatte um Migration wurde in einer Weise geführt, die an historische Muster erinnert, analysiert Burucki. Insbesondere an die Weimarer Republik als Sündenböcke konstruiert wurden. Migration wird als das zentrale politische Problem gedeutet. Damit werden Feindbilder aufgebaut, die zu einer weiteren Spaltung führen können.
Braucht es ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Darüber wird seit Jahrzehnten gestritten. Insbesondere vor Bundestagswahlen ist das regelmäßig der Fall. Das Institut der deutschen Wirtschaft, kurz IW, hat nun untersucht, wie schnell deutsche Autofahrer denn tatsächlich auf der Autobahn unterwegs sind und ob es ein Tempolimit überhaupt bräuchte.
Das Ergebnis? Tatsächlich fahren rund 83% der Autofahrer auf Autobahnabschnitten ohne Tempolimit schon jetzt weniger als 130 Kilometer pro Stunde, heißt es in einem aktuellen Bericht des IW. Weitere 10% fahren zwischen 130 und 140 Stundenkilometer. Nur etwa 1% fährt schneller als 160 Kilometer pro Stunde.
Wie hat das IW gemessen? Über einen Zeitraum von rund 4 Monaten im Sommer 2024 haben die Forscher Daten von sogenannten Autobahnzählstellen an Abschnitten ohne Geschwindigkeitsbegrenzung in Nordrhein-Westfalen ausgewertet. Etwa 1,9 Milliarden Autos wurden dabei erfasst.
Dass deutsche Autofahrer langsamer unterwegs sind, als sie eigentlich dürften, liege zum einen daran, dass es auf den Straßen voller geworden sei und es mehr Baustellen gäbe, so das IW. Aber selbst in Zeiten, in denen eine weitestgehend freie Fahrt möglich ist, fahren viele Autofahrer von sich aus höchstens 130 Kilometer pro Stunde, heißt es weiter im IW-Bericht. Zudem seien verhältnismäßig viele Wagen mit exakt 130 Stundenkilometern gemessen worden. Viele Autofahrer nutzen wohl einen Tempomaten oder orientieren sich am Tacho, so die IW-Experten.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, fahren Sie mal wieder Auto, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.